Es wirkt wie bei Corona. Diese Fragen zu Masken und Impfungen wollen uns RKI und Charité nicht beantworten. Katholischer Aktivist Chuguel, exklusiv bei Auf 1. Ich kenne den Täter aus dem Linzer Dom und das war sein Motiv. Und Michelle Obama und das Geld. Auf 1 hat auffallende Verbindungen entdeckt zwischen der einstigen First Lady und George Soros. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Kehren Impfungen und Masken schon bald in unseren Alltag zurück? Als Teil einer neuen Corona-Kampagne? In den USA hat die Gesundheitsbehörde CDC nun neue Covid-Injektionen für alle Menschen empfohlen, ab einem Alter von 6 Monaten. Da die Präparate nicht so gut vor Ansteckung schützen würden wie versprochen, müsse es nun ein jährliches Impf-Update geben. Doch auch in Österreich wird wieder Angst vor Corona geschürt. Am Dienstag warnte Virologin Dorothee von Leer im ORF vor Infektionswellen und rief zum Tragen von Masken auf. Vulnerable Gruppen sollten eine weitere Injektion erhalten. Und auch der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch spricht bereits von einer Impfempfehlung in den kommenden Wochen. Angesichts der wieder zeitgleich einsetzenden Kampagne wollte Auf 1 wissen, zieht auch Deutschland bald nach? Sollen Impfungen und Masken auch hier bald wiederkehren? Ungewohnt schweigsam gibt sich diesmal die Charité um Christian Drosten. Das Klinikum möchte sich nicht äußern und verweist uns an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das RKI antwortet auf unsere Anfrage wörtlich: Wir kommentieren generell keine Äußerungen Dritter oder Maßnahmen, für die die Politik zuständig wäre. Und auch das Gesundheitsministerium zieht es vor, zu schweigen. Unsere Anfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. 153 Millionen Euro. So viel Geld fließt nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums in den nächsten Jahren in die Forschung zu sogenanntem Long-Covid. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf der Untersuchung angeblicher Langzeitfolgen durch Covid-19. Geld fließt auch für die Forschung an einem anderen, wie es heißt, Symptomkomplex. Unter anderem handelt es sich beim sogenannten MECFS um das chronische Fatigue-Syndrom, eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die durch starke Müdigkeit und Konzentrationsstörungen gekennzeichnet ist. Insgesamt stehen dafür 81 Millionen Euro bereit. Hinzu kommen weitere 20 Millionen Euro, die aus dem Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses bereitgestellt werden. Insgesamt 52 Millionen Euro sollen der Erforschung von vermeintlichen Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen dienen. Der Widerstand gegen die internationalen Gesundheitsvorschriften hat den Bundestag erreicht. Der Ärzteverband Hippokratischer Eid startete jetzt eine Petition gegen das entsprechende Abkommen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Beteiligt ist auch die Rechtsanwältin Dr. Beate Pfeil. Thomas Eglinski hat sich mit ihr unterhalten.
Bis wann, bis zu welchem Datum können denn konkret Unterschriften gesammelt werden?
Wir haben die Petition offiziell am 26. Juni eingereicht und müssen jetzt noch schätzungsweise plus minus 2 Wochen abwarten. Das ist jetzt noch in einem formellen Prüfungsprozess. Da geht es darum, ob beispielsweise das Ganze in die Zuständigkeit des Bundestages fällt oder ob wir irgendwelche bösartigen Diskriminierungen in unserem Text haben und so weiter. Wenn das alles genehmigt ist, bekommen wir offiziell Nachricht und dann beginnt eine 4-wöchige Frist zu laufen, innerhalb derer wir 50.000 Unterschriften sammeln müssen. Und ich möchte nochmal betonen, es ist enorm wichtig, aus unserer Sicht diese Petition zu zeichnen, weil unser Vorhaben, diese internationalen Gesundheitsvorschriften zu stoppen, hängt ganz wesentlich jetzt von der Ebene der Verantwortungsträger ab. Wenn die Bundesregierung sich nicht dazu zu bewegen lässt, die IGV abzulehnen, und damit müssen wir halt leider rechnen, nicht wahr? Angesichts der politischen Verhältnisse, dann haben wir immer noch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die dann in einem zweiten Schritt sagen können, wir lehnen das Umsetzungsgesetz zu den IGV ab, weil die IGV treten in der geänderten Form in Deutschland erst in Kraft, wenn das Umsetzungsgesetz in Kraft getreten ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal dran erinnern, mit diesem neuen IGV sind nochmals verschärfte Gefahren für die öffentliche Gesundheit und die Gesundheit jedes einzelnen Menschen verbunden. Und wir haben außerdem nochmals verschärfte Gefahren für die elementaren Grundfreiheiten, die uns eigentlich das Grundgesetz gewährleisten sollte. Also wir haben das, was wir eigentlich schon angestoßen, nicht zuletzt durch die WHO ab 2020, an massiven Schäden an Leib und Leben, an Freiheitseinschränkungen, an psychischen Schäden, an wirtschaftlichen Schäden und so weiter erlebt haben, zur Potenz zu erwarten, wenn die Änderungen der IGV durchgehen. Deshalb brauchen wir diese Ablehnung.
Das ganze Interview mit Dr. Beate Pfeil sehen Sie wie immer auf www.auf1.tv. Dient der Ausbruch eines Vogelgrippefalls im niedersächsischen Bad Bentheim der Vorbereitung eines Lockdowns? Jedenfalls erließen die Behörden eine Allgemeinverfügung. Ihr Inhalt: eine Sperrzone von 3 Kilometern um den betroffenen Betrieb. Und das zeigt, die Instrumente der Politik sind heute die gleichen wie im Frühjahr 2020. Denn auch damals galten Sonderrecht und Ausnahmeverordnungen, unter anderem in Form von Allgemeinverfügungen. Von den restriktiven Maßnahmen, die am Dienstag vom Landkreis Grafschaft Bentheim beschlossen wurden, sind mehr als 300 landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Rund 1,5 Millionen Tiere, darunter Geflügel und andere Vögel, müssen laut den Beschlüssen isoliert werden. Zudem sei jeglicher Kontakt des Viehbestands zu wildlebenden Tieren verboten, andernfalls drohen Geldbußen bis zu 30.000 Euro. Eine Aufhebung dieser ersten Maßnahmen sei frühestens nach 21 Tagen möglich, vorausgesetzt, es treten keine weiteren Fälle auf. Der Ausbruch der Virusvariante in einem Legehennenbetrieb nahe Bad Bentheim habe bereits am Montag, also einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe, zur Tötung von 91.000 Legehennen geführt. Rüstungsgüter im Wert von über 4,8 Milliarden Euro lieferte Deutschland in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in den Kriegsbestand der Ukraine. Dies ergab eine Aufstellung der Bundesregierung, die auf 1 ausgewertet hat. Die Waffenlieferungen an Kiew machten damit 72,5% aller Exporte von Militärgütern aus. Die Gesamtsumme der Rüstungsexporte im Zeitraum vom 1. Januar bis 18. Juni dieses Jahres hätte rund 6,7 Milliarden Euro betragen. Hinter der Ukraine folgt Singapur. Der asiatische Stadtstaat kaufte militärische Ausrüstung für 1,2 Milliarden Euro, ein Anteil von 18,5% am Gesamtvolumen. Weitere Länder wie Indien, Katar und Saudi-Arabien erhielten Kriegsmaterial für 700 Millionen Euro, also etwa 9% der gesamten Rüstungsexporte. Am Montag zerstörte ein Unbekannter die Skulptur Gebärende Maria im Dom von Linz. Der Aktion ging ein Sturm der Entrüstung unter Gläubigen in der Landeshauptstadt Oberösterreichs voraus. Der katholische Aktivist Alexander Tschuguel, der unter anderem den Telegram-Kanal Katholischer Widerstand betreibt, hatte Kontakt zu dem Täter und kennt seine Beweggründe. Gegenüber auf 1 sagte er:
Herr Tschuguel, die Darstellung der gebärenden Maria war sicherlich kontrovers und dazu geeignet, die religiösen Gefühle gläubiger Christen zu verletzen. Dennoch halten Sie die Anwendung von Gewalt für ein probates Mittel in der religiösen Auseinandersetzung?
Ich glaube, diese Frage ist ein bisschen irreführend, aus dem einfachen Grund, dass diese Auseinandersetzung ja nicht erst mit der Tat begonnen hat. Es wurde diese Statue aufgestellt, wie gesagt, von einer österreichweit bekannten, also in der Kunstszene bekannten linken aktivistischen Künstler, sogenannten Künstlerin. Danach gab es haufenweise Beschwerden, Petitionen, Anrufe beim bischöflichen Ordinariat etc. Und auf all diese Anrufe, Beschwerden und Petitionen gab es gar keine Antwort. Irgendwann reicht es den Gläubigen und der Täter, beziehungsweise von mir, also ich bezeichne ihn als Helden, weil ich halte das für sehr großartig, ist einfach zur Tat geschritten und hat das sogenannte Kunstwerk, wenn man so will, unschädlich gemacht. Ist das eine schöne Art und Weise der Auseinandersetzung? Nein, wir hätten uns gewünscht, dass das Ganze nie aufgestellt worden wäre. Ist es eine schönere, wäre es noch schöner gewesen, auch wenn es quasi aufgestellt worden wäre, wenn zumindest das Bistum auf unsere Fragen, Bitten und Anfragen und Petitionen reagiert hätte? Selbstverständlich. Wäre es schön gewesen, wenn das Bistum auf die ganz vielen Bitten der Priester, der eigenen Diözese und Nachbarn und der österreichischen Diözesen reagiert hätte? Selbstverständlich. All dies ist nicht geschehen. Und am Ende des Tages bleibt zu sagen, dieses Haus ist ein Haus Gottes und ein Haus des Gebets. Diese sogenannte künstlerische Statue hat weder mit Gott noch mit dem Gebet wirklich etwas zu tun. Und so war die Entfernung, wenn auch auf diese sehr rabiate Art und Weise, durchaus angebracht, in meinen Augen sogar richtig und unterstützenswert.
Ist Michelle Obama der letzte Hoffnungsschimmer für Amerikas Demokratische Partei? Die Ehefrau des früheren Präsidenten Barack Obama könnte kandidieren, sollte Amtsinhaber Joe Biden für den Wahlkampf nicht mehr tragbar sein. Doch wer steht hinter den Ambitionen der einstigen First Lady, die als aktive Politikerin noch keinen Tag Erfahrung hat? Und vor allem, wer könnte den Wahlkampf finanzieren? Etwa dann, wenn sich bisherige Spender der Biden-Kampagne zurückziehen würden. Auffallend ist jedenfalls, im Zusammenhang mit der Präsidentschaft Barack Obamas fällt immer wieder der Name George Soros. Etwa im Jahr 2012, der Wiederwahl Obamas. Damals finanzierte Soros die präsidentennahe Organisation Priorities USA mit $1 Million. Jeweils weitere $500,000 flossen an zwei Gruppen, die Obamas Demokratische Partei in beiden Kammern des US-Parlaments unterstützten. Für die Gründer des Open Society Netzwerks sind dies keine großen Summen und offenbar waren die Gelder auch eher als Symbol gedacht. Denn eigentlich hatte sich Soros aus dem Wahlkampf heraushalten wollen. Vom Gegenteil überzeugt hatte ihn angeblich Ex-Präsident Bill Clinton, dessen Ehefrau wurde unter Obama Außenministerin und wollte 2016 selbst ins Weiße Haus einziehen. Erst als dieser Plan fehlschlug, griffen die Hintermänner der Demokraten auf Obamas einstigen Stellvertreter Joe Biden zurück. Weshalb Soros Obama bei seiner Wiederwahl zunächst nicht unterstützen wollte, ist unklar, denn beide kannten sich bereits seit Jahren. Schon 2004 soll der Spekulant $60,000 in den Senatswahlkampf investiert haben. 2008, damals gewann Obama mit seiner Yes We Can-Kampagne den Kampf um das Weiße Haus, flossen $500,000. Für Soros zahlte sich diese Unterstützung wohl aus. Das von Hillary Clinton geführte Außenministerium soll das zum Soros-Netzwerk gehörende East-West Management Institute im Jahr 2016 mit $8.8 Millionen unterstützt haben. Und auch personell gab es offenbar eine Zusammenarbeit. So wechselte der Generalsekretär der Demokratischen Partei, Patrick Gaspar, 2017 als Präsident zu den Open Society Stiftungen. Vor seinem Parteiamt war Gaspar übrigens Mitarbeiter in einer Wahlkampagne Obamas. Auf dieses Netzwerk könnte Michelle Obama als Präsidentschaftskandidatin zurückgreifen. Ob sie das Amt tatsächlich anstrebt, wird sich wohl in den kommenden Tagen entscheiden. Die Stimmung der Deutschen wird zunehmend schlechter. Weshalb, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Teilnahme am vermeintlichen Geheimtreffen von Potsdam rechtfertigt keine Kündigung durch den Arbeitgeber. Dieses Urteil fällte gestern das Arbeitsgericht Köln. Geklagt hatte eine Mitarbeiterin des Umwelt- und Verbraucherschutzamts der Stadt Köln, die nach ihrer Teilnahme an der Diskussionsrunde fristlos gekündigt wurde. Aus der bloßen Teilnahme könne keine Unterstützung für verfassungsfeindliche Positionen abgeleitet werden, urteilten die Richter. Die Stadt Köln behält sich die Einlegung von Rechtsmitteln vor. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 246.000 Aufnahmeanträge für türkische Staatsbürger bewilligt. Das sind mehr als in jedem anderen Staat der Europäischen Union. Wie viele Anträge insgesamt gestellt wurden, ist nicht bekannt. Einer Umfrage des Instituts Habitat zufolge möchten mehr als die Hälfte der Türken zwischen 18 und 29 Jahren ihr Heimatland verlassen. Deutschland beherbergt mit rund 3 Millionen türkischen Staatsbürgern bereits die größte türkische Gemeinde Europas. Die Deutschen sind mit ihren Lebensumständen größtenteils unzufrieden. Dies zeigt der sogenannte Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung. Danach finden es 8 von 10 Personen als sehr oder eher schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 41% stimmen auch der Aussage zu, dass sich die gesundheitliche und pflegerische Versorgung in Deutschland verschlechtert habe. Der Bericht fragt rund 41 Indikatoren in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten ab. Die chinesische Küstenwache hat ein taiwanesisches Fischerboot mitsamt Besatzung festgesetzt. Dabei gaben die Chinesen an, dass der Fischkutter ein Fangverbot verletzt hatte. Taiwan räumte ein, dass sich das Schiff außerhalb des taiwanesischen Zuständigkeitsbereichs aufgehalten hatte. Der Vorfall gilt dennoch als Eskalation, da Peking bisher in vergleichbaren Fällen die Boote lediglich des Landes verwiesen hat. Die NATO-Staaten konnten sich nicht auf eine Zusage von Militärhilfen für die Ukraine über mehrere Jahre hinweg einigen. Die 32 Bündnispartner konnten lediglich vereinbaren, dass die NATO die Ukraine nächstes Jahr mit mindestens 40 Milliarden Euro unterstützt. Der Anteil der Mitgliedstaaten soll sich nach dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt richten. Demnach müssten die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien den größten Anteil an der Zahlung aufbringen.
Nur leere Worte? Elon Musk kehrt zur Zensur zurück. Er sei begeistert und stolz über diese Entscheidung. Der Chef der Plattform X tritt wieder der Zensurallianz GARM bei, der sogenannten globalen Allianz für verantwortungsvolle Medien. Wer auf Musks vollmundige Aussagen zur Meinungsfreiheit vertraut hatte, wird wohl enttäuscht sein, schreibt das Online-Portal Reclaim the Net. Doch vermutlich stünden einfach finanzielle Interessen dahinter. Der Transhumanismus habe nichts Geringeres als die Schaffung eines neuen Menschen mittels modernster Technologie zum Ziel, ob dieser will oder nicht. Davon zeigt sich Professor Dr. Paul Cullen gegenüber auf 1 überzeugt. Der Ansatz gehe bereits auf die eugenische Bewegung der 30er Jahre zurück. Was sich wie Science Fiction anhöre, sei aber nicht weniger gefährlich.
Herr Professor Cullen, können Sie uns in ein paar wenigen Worten den Transhumanismus noch einmal runterbrechen, bitte?
Also Transhumanismus ist eine Bewegung, gibt es vielleicht seit 15, 20 Jahren. Und die Idee ist, mittels Technologie, also neue Technologien, entweder auf der biotechnologischen Basis oder auf der Hightech-Basis mit Computern, künstlicher Intelligenz, eine Art neuen Menschen zu schaffen. Und dieser Mensch wird so in seinen Eigenschaften anders sein als wir, dass man ihn als neuen, als trans, also über den normalen Menschen hinausgehenden betrachtet.
Welche Interessensgruppen verbergen sich jetzt hinter den Transhumanisten?
Gut, der Transhumanismus kommt letztlich, wenn man die Wurzeln zurückverfolgt, kommt es aus der eugenischen Bewegung der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und die Idee ist, den besseren Menschen heraus, also die Idee grundsätzlich ist, es gibt ja sowas wie Menschen unterschiedlicher Güterklasse oder Qualität. Und dann gibt es die Idee, wir wissen, was die besseren Menschen sind und dann wollen wir sie uns auch schaffen. So. Und die Vorstellung ist, dass man durch den Einsatz von bestimmten Technologien, zum Beispiel die Fähigkeiten von Menschen, auch zum Beispiel die Lebenserwartung von Menschen steigen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man direkt eine Schnittstelle bauen kann, dass unsere Gedanken direkt ausgelesen werden können, zum Beispiel in einem Computer, dass man und die Ideen gehen bis dahin, dass man sozusagen das Bewusstsein eines Menschen hochladen wird können in einem so Art Superrechner, in so einem Cloud, dass man dann sowas wie ein kollektives Bewusstsein wird schaffen können. Also das sind Gedanken, die aus dem Science Fiction kommen, die auch danach klingen, aus meiner Sicht unrealistisch sind. Aber das macht sie ja nicht weniger gefährlich, weil die Menschen, die dahinter stecken, zum Beispiel ein ganz bekannter Protagonist ist Ray Kurzweil.
Es sind harte Vorwürfe gegen die Außenministerien in Deutschland und Österreich. Deren Botschaften in Bukarest sollen einen, Zitat, schwerwiegenden Akt der Verletzung der Souveränität Rumäniens begangen haben. Dies wirft die Oppositionspartei SOS Rumänien, den Vertretungen Berlins und Wiens, aber auch 23 anderen Staaten vor. Anlass ist ein Brief, in dem die Botschaften eine Parade der LGBTQ-Bewegung im Land unterstützt hatten. In dem Schreiben, das auf 1 vorliegt, heißt es wörtlich: Wir unterstützen die LGBTQ-Plus-Community in Rumänien nachdrücklich. Wir werden weiterhin mit den rumänischen Behörden und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden. Am sogenannten Bukarest Pride hatten Anfang Juni nach offiziellen Angaben etwa 27.000 Menschen teilgenommen. Das deutsche und österreichische Außenministerium haben auf Anfrage von Auf 1 bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Das Meinungsmonopol der Öffentlich-Rechtlichen gerät weiter unter Druck. So beschäftigen hunderte Klagen gegen den Rundfunkbeitrag allein in Sachsen die Verwaltungsgerichte. Die Gründe sind fast immer dieselben. Die Zuseher kritisieren eine unausgewogene Berichterstattung der zwangsfinanzierten Sender. Ja, und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei den Nachrichten auf 1.